Seid ihr jetzt alle wach? So mittlerweile?
Ja, das ist schön. Denn dann wecke ich euch auf. Und ich merke, dass irgendjemand hier in der ersten Reihe wegschläft.
Vielleicht hat sich der eine oder andere von euch gefragt, warum, und ich finde, Simon hat das schon wunderbar gezeigt, aber ich möchte das nochmal betonen, warum eine ganze Konferenz über das Evangelium? Nein, wir sind Christen. Wir glauben das Evangelium. Ja? Wir haben uns bekehrt. Wir glauben, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist zu unserer Rechtfertigung. Wir glauben das. Also warum eine ganze Konferenz, und auch noch 3 Tage, über das Evangelium? Einer meiner Professoren hat einmal in einer Predigt das so ausgedrückt. Das fand ich sehr, sehr treffend. Die wichtige Frage ist nicht unbedingt, ob du Jesus dienen willst. Die Frage, die du erstmal stellen solltest, immer und immer wieder als Christ, ist, ob du dir dienen lassen willst von Jesus. Das ist die primäre Frage. Ich weiß, wir jungen Christen vor allen Dingen, wir wollen Themen über Nachfolge, über Leidenschaft für Jesus und wir wollen BÄM! Wir wollen, dass es kracht. Ja, wir wollen, weil es soll was gehen, praktisch. Aber wir vergessen, dass die Grundlage von allem, was wir tun, die Grundlage von dem, was wir sind, das Evangelium ist. Und dass das die einzige Triebfeder ist, die wir haben in diesem Leben. Wir haben keine andere. Und deshalb eine Konferenz über das Evangelium. Das Evangelium ist wie ein Hurrikan. So fing einer meiner Dozenten einmal eine Predigt über Johannes 3, Vers 16 an. Ich hatte diesen Vergleich noch nie gehört vorher. Das Evangelium wie ein Hurrikan? Passt irgendwie nicht, oder? Gott ist doch lieb. Ein Hurrikan ist jetzt nicht unbedingt der Freund, den ich mir aussuchen würde. Der Hurrikan ist ein Wirbelsturm, der, wenn er richtig Kraft entwickelt, furchtbare Folgen haben kann. Er erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h und hinterlässt nur Zerstörung, Verwüstung und Chaos. Und niemand ist vor ihm sicher. Das ist die eine Seite des Wirbelsturms. Der Hurrikan hat aber noch eine zweite Seite. Das Interessante an ihm ist nämlich, dass, und auch an anderen Wirbelstürmen, das Interessante an denen ist ihr sogenanntes Auge. Das Auge ist sozusagen die Mitte dieses Sturms. Und in dieser Mitte herrscht völlige Ruhe. Fast Windstille. Außen tobt und rast der Wind und macht alles kaputt. Aber innen ist es ruhig. Im Auge des Sturms herrscht absolute Ruhe. Dort wäre man absolut sicher vor der zerstörerischen Kraft dieses Windes. Und ich finde den Vergleich heute sehr treffend. Denn das Evangelium ist entweder die Botschaft, die uns rettet, oder es ist die Botschaft, die wir für eine Dummheit halten, und dann ist sie das schreckliche Urteil über uns. Jesus ist entweder derjenige, in dem wir Frieden haben vor Gott, und dann ist er unser Erlöser, oder aber er wird unser Richter sein. Und uns für alle Ewigkeit verdammt. Wir sind entweder im Frieden mit unserem Schöpfer oder aber wir führen Krieg gegen ihn. Entweder wir sind außerhalb des Hurrikans oder wir sind innerhalb. Und dieser Krieg, den wir gegen Gott führen, ist ein Krieg, den wir mit absoluter Sicherheit verlieren werden. Wir wollen jetzt weiter im Römerbrief gehen und uns ein bisschen fortbewegen und schlagen dazu das 5. Kapitel auf und wir lesen die ersten 11 Verse. Die auf die Grundlage für meine Predigt sind. Römer 5, die Verse 1 bis 11. Das ist nicht mein Text. Ich lese aus dem Römer 5, Kapitel 5, Abvers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Herrlichkeit, der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung lässt nicht zu Schatten werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für einen Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ich möchte kurz beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der redet, der nicht schweigt, der auch in unsere Zeit redet, der uns sein Wort gegeben hat, das ein Licht ist auf dunklem Weg. Und Herr, ich bitte dich, hilf mir jetzt dein Wort recht auszulegen, zur Verherrlichung deines Namens und zur Auferbauung der hier Anwesenden. Amen. Lass uns einmal, bevor wir jetzt auf den Text eingehen, in Erinnerung rufen, wo wir im Römerbrief sind. In den ersten beiden Kapiteln macht der Apostel deutlich, dass alle Menschen ohne Ausnahme vor Gott schuldig sind. Es gibt keine Ausnahme. Sowohl Juden als auch Heiden sind schuldig vor Gott und verdienen seinen Zorn. In den Kapiteln 3 bis 4 hat uns Paulus jetzt deutlich gemacht, dass Gottes Verheißungen der Rettung durch Glauben angenommen werden können und erfahren werden können. Im Glauben an Jesus Christus darf ich als ungerechter Sünder teilhaben an seiner Gerechtigkeit. Paulus hat es an dem Beispiel von Abraham Kapitel 4 deutlich gemacht. Und am Ende von Kapitel 4 macht Paulus deutlich, dass nicht nur Abraham die Gerechtigkeit zugerechnet wurde aufgrund seines Glaubens, sondern dass dasselbe auch für uns gilt, was wir auch schon gehört haben von Matthias. Und an dieser Stelle setzt jetzt Kapitel 5 ein. Ja, unser Text beginnt mit direktem Bezug auf das, was vorher geschrieben steht. Unser Text beginnt mit, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Also nachdem das feststeht, dass wir genau wie Abraham gerechtfertigt werden durch Glauben, und jetzt kommt die Schlussfolgerung, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott. Das ist der Ausdruck von Paulus, der das zusammenfasst, worum es in diesem Abschnitt geht. Paulus zeigt uns nämlich, woher dieser Friede kommt. Er zeigt uns, dass dieser Friede in diesem Leben erfahren werden kann. Und er zeigt uns, dass dieser Friede der Grund dafür ist, dass wir eine begründete Hoffnung haben, bei Gott für alle Zeit zu sein, für alle Ewigkeit. Also er spricht darüber, was in der Vergangenheit gewirkt wurde, was in der Zukunft auf uns wartet. Aber sein Fokus, deswegen wird der Fokus auf dieser Predigt darauf liegen, sein Fokus liegt darauf, was jetzt ist. Was bedeutet es, dass wir jetzt mit Gott versöhnt sind? Und deswegen werden wir erstmal jetzt darüber sprechen, wie der Friede von Gott bewirkt wurde in der Vergangenheit. Wir werden darüber sprechen, was es bedeutet, dass wir jetzt Frieden haben mit Gott. Und dann kurz noch darüber sprechen, dass wir diesen Frieden ewig erleben werden. Kommen wir zum ersten Punkt. Frieden mit Gott ist, was in der Vergangenheit bewirkt wurde. Ja? Paulus Fokus, das habe ich gerade gesagt, Paulus Hauptanliegen ist in diesem Text zu zeigen, dass der Friede, der bewirkt wurde von Gott, in der Gegenwart von uns erfahren werden kann als Christen. Wenn wir an Jesus glauben, haben wir diesen Frieden jetzt. Aber trotzdem redet er darüber, was durch Jesus längst geschehen ist in der Vergangenheit. Er erklärt uns, was Gott in Christus für uns getan hat, um eben diesen Frieden zu bewirken. Denn der Friede mit Gott, die Versöhnung zwischen Gott und Mensch, hat seinen Anfang nicht in den Werken, die ich tue, die du tust. Sie hat nicht meinen Anfang in meinen Gefühlen gegenüber Gott. Nicht immer in den wiederkehrenden Opfern, die ich irgendwie erbringe, sondern in dem einen Opfer, das Jesus selbst bringt. Ja, hier lesen wir, als wir noch kraftlos waren, als wir noch Sünder waren, als wir noch Gottes Feinde waren, starb Jesus für uns. Als wir noch Feinde Gottes waren, wurden wir mit ihm versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Vers 10. Denn als wir noch Sünder, Gottlose, Kraftlose waren, ist Gottes Sohn für uns gestorben. Herr Paulus will uns deutlich machen, dass der Frieden mit Gott, den wir heute erleben dürfen, den wir heute genießen dürfen, an dem wir uns heute freuen dürfen, in der Vergangenheit bewirkt wurde. Im Tod und in der Auferstehung Jesu Christi. Und in Vers 6 benutzt Paulus so einen Ausdruck, und er sagt, zu einer von Gott bestimmten Zeit ist Jesus für Gottlose gestorben. Zu einer von Gott bestimmten Zeit. Gott hat einen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit festgesetzt, um Sünder mit sich selbst zu versöhnen. Um Feinde mit sich selbst zu versöhnen. Dieser Zeitpunkt ist der große Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Gott hat einen Zeitpunkt festgesetzt. Und das, was Gott in Jesus für uns getan hat, ist ein Beweis einer unglaublich großen Liebe. Und wir wissen das als Christen auch. Und wisst ihr, solche Texte zu predigen wie diesen ist ziemlich schwierig. Auch für mich selbst. Weil hier Sachen stehen, die wissen wir alle. Aber neu darüber zu staunen, wie groß Gottes Liebe zu uns war, als er seinen Sohn für uns gab, das hoffe ich, dass wir dazu heute kommen. Jesus ist nämlich nicht für dich gestorben, als du besonders heilig warst, als du irgendwie ganz besonders gerecht oder rein warst. Ja? Na, wir alle kennen das irgendwie. Paulus redet auch aus seiner Erfahrung heraus. Klar, für einen Kerl, den wir ganz dufte finden, für den würden wir unser Leben schon vielleicht unter ganz gewissen Umständen und Ausnahmen und Sanktionen und ihr wisst, was ich meine, für ihn würden wir vielleicht unser Leben lassen. Und das Krasse ist, wir waren nicht neutral. Ich habe gerade mit Lars mal drüber gesprochen. Wir waren nicht neutral, als Christus für uns gestorben ist. Wir waren seine Feinde. Ja, wir sind vielleicht bereit für einen Menschen, der gut ist, der uns auch gegenüber gut ist und nett ist und lieb ist, dem wollen wir auch was Gutes tun. Gott beweist seine Liebe zu uns, dass er seinen Sohn sterben lässt für Menschen, die ihn hassen, die ihn anfeinden, die nicht nach ihm fragen, die seine Liebe mit Füßen treten. Gott hat seine Liebe zu dir gezeigt, zu einer Zeit, als du nichts als Hass für ihn übrig hattest. Christus starb für Menschen, die nicht nach ihm fragten, die nicht nach ihm suchten. Wir waren seine Feinde, wir führten einen täglichen Krieg gegen diesen Gott. Und wir waren nicht bereit, die weiße Flagge zu hissen. Wir waren viel zu verbohrt in unserem Hass gegen diesen Gott, der uns unglaublich liebt. Aber Gott hat Frieden gemacht. Gott hat Frieden gemacht. Der König selbst hat die Rebellion beendet. Und er hat es nicht getan, indem er einfach alle vernichtet hat, seine Feinde. Er hätte das ja machen können. Er schaffte selbst Frieden mit seinem Volk, das sich völlig von ihm abgewandt hatte. Gott schaffte Frieden mit seinem Volk, das sich gegen ihn gewandt hatte, indem er seinen eigenen Sohn hat sterben lassen. Und in Jesaja, auf wen Jesaja, Kapitel 53, dann sagt der Prophet, zu unserem Frieden ließ Gott ihm, nämlich Jesus, die Strafe treffen. Zu unserem Frieden. Der König zerschlug seinen einzigen Sohn. Das ist Liebe. Das ist Gottes unglaubliche Liebe zu uns Menschen. Wir waren früher sozusagen außerhalb des Heiligen, dem Zorn Gottes ausgeliefert und dem Verderben preisgegeben. Und ich glaube, wir vergessen das etwas zu schnell als Christen. Wir sind so schnell selbstsicher in unserem Denken, in unserem Fühlen. Wir sind so schnell stark und vergessen, wo wir mal waren. Frieden mit Gott ist für uns schon fast eine Floskel, eine Selbstverständlichkeit, mit der wir um uns herum werfen. Vergessen haben wir, dass die Bibel sagt, dass es schrecklich ist, in die Hände Gottes zu fallen. Es ist schrecklich, in die Hände Gottes zu fallen. Und wir sind nur nicht in die Hände gefallen, weil ein anderer seine Hände ausgebreitet hat für uns. Und so ist es. Und
sie hat sich bohren lassen.
Ich möchte, dass wir noch über eine Sache, bevor wir dann weitergehen, kurz nachdenken. Und zwar, dass das, was hier steht, wirklich passiert ist. Im Hinterkopf ist klar. Wir wissen das doch, dass das wirklich passiert ist. Es ist wirklich passiert. Jesus ist wirklich gestorben. Wisst ihr, Gott ist nicht interessiert an geschichtslosen Wahrheiten. Gott ist nicht interessiert an geschichtslosen Wahrheiten. Gott schafft Fakten. Geschichtliche Fakten. Und das hat er in seinem Sohn getan. Wir verkündigen hier nicht einfach zeitlose im negativen Sinne Wahrheiten oder Dogmen. Wir verkündigen die Geschichte eines wunderbaren Gottes mit seinem Volk. Und die Geschichte findet seinen Höhepunkt hier bei Jesus. In seinem Tod und in seiner Auferstehung. Das, was Jesus getan hat, ist wirklich geschehen. Und wir tun manchmal als Christen so, als sei es nicht wirklich geschehen und als würde es nicht wirklich ausreichen. Aber das, was Jesus getan hat im Kreuz, ist vollkommen, und das klingt jetzt etwas kompliziert, was ich sage, und es ist effektiv. Was meine ich damit? Die Versöhnung mit Gott ist wirklich geschehen und sie hat echte Auswirkungen. Paulus redet hier nicht einfach so, wenn er sagt, ihr seid versöhnt mit Gott durch Jesu Tod. Er meint das auch so. Der Tod Jesu war eine wirkliche Sühnung für Sünden des Volkes Gottes. Deshalb alle, die Jesus glauben, auch wirklich ein für alle Mal versöhnt sind mit ihm. Macht das Evangelium nicht zu einer Möglichkeit für Errettung. Das Evangelium ist ein geschichtlicher Fakt. Es ist Tatsache. Und deshalb ist es so wunderbar. Deshalb können wir darauf ruhen. Deshalb können wir da auch unseren Trost finden, weil das Evangelium eben keine Möglichkeit ist, sondern die Verkündigung des Sieges unseres Gottes in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz und in der Auferstehung. So, nachdem wir jetzt sozusagen die Grundlage gelegt haben, kommen wir jetzt zu Paulus' Hauptanliegen. Und das ist, worum es ihm hauptsächlich geht. Das ist, was den ganzen Text sozusagen antreibt, nämlich der Gedanke, dass dieser Frieden mit Gott jetzt schon erlebt werden kann. Von uns, die wir glauben. Er kann erlebt werden aufgrund des Glaubens. Das ist der zweite Punkt. Wir haben Frieden mit Gott und er darf jetzt schon erlebt werden. Frieden mit Gott ist, was wir jetzt schon erleben dürfen. Uns ist bestimmt aufgefallen, dass Paulus eigentlich zum größten Teil darüber redet, was wir jetzt schon haben. Ja, was wir jetzt schon haben. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt unter Christen verschiedene Gruppen. Und zwar in dem Sinne, es gibt die einen, die sind so stark in sich selbst, sie leben so, als sei Christus nicht auferstanden und nicht gestorben. Sie glauben das oder sie bekennen das, sie sagen das, aber sie leben völlig aus ihren eigenen Motiven, aus ihrer eigenen Kraft, beziehungsweise sie versuchen es. Sie scheinen irgendwie sehr stark zu sein. Und sie vergessen, dass der Friede, den sie mit Gott haben, allein Jesus ist. Und es gibt die andere Art von Christen, die ständig mit Zweifeln zu kämpfen haben, mit Ängsten zu kämpfen haben, die sich immer wieder fragen, reicht das wirklich, was Jesus getan hat am Kreuz? Muss ich nicht noch irgendetwas tun? Wird Gott mich wirklich annehmen? Was ist, wenn ich sündige und Jesus kommt wieder? Bin ich dann bei ihm? Schon mal sowas gedacht? Schon mal sowas gehört? Stell dir einmal vor, du feierst Geburtstag. Johann, ha. So, Johann feiert Geburtstag. Und wir gehen mal davon aus, dass Johanns Freunde ihn mögen. Und weil sie ihn mögen, bringen sie ihm auch Geschenke mit. Und Johann freut sich total, weil die Geschenke sind cool. Und dann will Johann anfangen, die Geschenke auszupacken. Aber seine Freunde sagen, nee, nee, nicht auspacken. Lass das mal schön bleiben. Du hast ja das Geschenk. Du weißt ja, dass wir einen guten Willen gezeigt haben und dass wir dir was schenken wollten, aber nicht auspacken. Freu dich doch einfach darüber, dass wir dir was geschenkt haben, aber nicht darüber, was wir dir geschenkt haben. Okay? Und du darfst die Geschenke aufmachen, aber erst, wenn du 100 bist. Wie würdest du reagieren? Geschenk ist das nicht. Du hast keine Ahnung, ob sich in diesen schön verpackten Geschenken wirklich etwas Schönes, eine tote Ratte oder auch gar nichts befindet. Und ich bin wirklich dankbar, dass Gott nicht so ist. Er hat uns seine Liebe nicht nur gezeigt, indem er irgendwie darüber geredet hat. Er hat seinen Sohn sterben lassen für uns und er will, dass dieser Friede unser Leben jetzt erfüllt. Er will, dass dadurch unsere Herzen voller Hoffnung und voller Freude jetzt schon erfüllt sind. Wir dürfen das Geschenk seiner Liebe jetzt schon auspacken, jetzt schon erfahren. Unsere Herzen sollen sich schon in diesem Leben von diesem Frieden überwältigen lassen. Und wenn wir die ersten beiden Verse unseres Textes so lesen, dann ist vielleicht einigen von uns aufgefallen, dass Paulus die Sachen benutzt, die wir eigentlich alle aus dem Alten Testament kennen. Weil im Alten Testament, da gab es ständig Verheißungen über den letztendlichen Frieden mit Gott, für das Volk Gottes. Dass Gott sie letztendlich gnädig ansehen würde. Dass sie Gottes Herrlichkeit irgendwann sehen werden. Und das Besondere an dem, was Paulus hier sagt, und deswegen ist es so revolutionär und so überraschend, wahrscheinlich auch für Juden, weil sie davon ausgingen, dass Gott sie irgendwann mit sich selbst versöhnen würde. Paulus sagt, der Frieden mit Gott, dieses ewige Shalom, beginnt jetzt schon. Es beginnt jetzt schon, wenn ihr Jesus habt, wenn ihr an ihn glaubt. Gott schaut nicht am Ende, wenn wir dann vor ihm stehen, ob wir heilig oder nicht heilig waren, ob wir ihm irgendwie genug Diet haben. Wir können diesen Frieden jetzt schon erleben. Paulus sagt, nein, ein Mensch, der an Jesus glaubt, kann diese Hoffnung, diesen Frieden in diesem Leben schon erfahren. Weil seine Versöhnung jetzt schon feststeht. Und das bedeutet, dass der Friede zwischen Gott und seinem Volk, dass die Zeit dieses Friedens jetzt ist. Gott hat Frieden gemacht. Denn das Volk Gottes sind die, die Jesus durch sein Blut erkauft hat und die ihr ganzes Vertrauen auf das Blut dieses Lammes gelegt haben. Diese sind das Volk Gottes. Der Friede, von dem das Alte Testament spricht, erfüllt sich am Kreuz und in der Auferstehung. Bei denen, die es glauben. Ja? Wir müssen das einfach verstehen und das ist so befreiend. Die Gewissheit deiner Erlösung ergibt sich nicht irgendwann. Nein, wir können als Kinder Gottes jetzt schon sicher sein, dass wir mit Gott ein für alle Mal versöhnt sind. Paulus sagt nämlich, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, diese Dinge jetzt schon haben. Er schreibt, dass wir jetzt durch das Blut Jesu gerechtfertigt sind. Dass wir jetzt die Versöhnung durch Jesus empfangen haben. Und Paulus legt einen riesigen Wert darauf, dass wir das verstehen. Dass das, was Jesus getan hat, nicht nur einen Vergangenheitsbezug hat, nicht irgendwann nur passiert ist, sondern von uns auch jetzt erlebt werden kann. Gott hat uns aufgrund des Glaubens gerecht erklärt. Wir haben durch den Glauben Anteil an Christi Gerechtigkeit. Und dann, das hat er am Anfang gesagt, und dann hat Paulus eine Schlussfolgerung nach der anderen sozusagen rausgeballert. Und wir müssen das in unseren Kopf bekommen. Wir müssen das immer wieder in unseren Kopf bekommen, dass nämlich diese Versöhnung zwischen mir und Gott, dass der Friede zwischen mir und Gott jetzt schon da ist. Er ist da. Und ich darf ihn genießen. Ich darf mich daran freuen. Deshalb, wenn man den Text so liest, dann merkt man, dass Paulus auch voller Freude ist. Luther hat einmal über diesen Text gesagt, es scheint so, als ob Paulus wirklich singt. Er singt, er freut sich so sehr, dass er singt. Und er freut sich so sehr, und jetzt fängt er an, in Vers 2, er sagt, dass wir uns rühmen können. Wir können uns rühmen aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit, in Vers 2. In Vers 3 sagt er, wir können uns rühmen in den Bedrängnissen. Und im Vers 11 sagt er, wir können uns in Gott selbst rühmen. Rühmen klingt ja etwas komisch. Passt irgendwie nicht zu Paulus. Will ich jetzt mal so sagen. Stolz ist irgendwie nicht wirklich, was uns als Christen zu Gesicht steht. Jedenfalls nicht gut. Und ich denke, dass wir Paulus auch falsch verstehen würden, wenn wir denken, dass er uns dazu aufruft, irgendwie stolz auf uns selbst zu sein. Denn wir haben ja gestern in der Predigt gehört, in Kapitel 3, Vers 27, da stellt Paulus diese Frage, wo bleibt das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Es ist ausgeschlossen. Wir haben keinen Grund, uns zu rühmen. Wir haben keinen Grund, irgendwie stolz zu sein auf uns selbst. Und wenn wir mal das vierte Kapitel aufschlagen, die Verse 1 bis 2, da sagt Paulus über Abraham, dass Abraham keinen Grund hatte, sich zu rühmen. Und deshalb kann Paulus nicht meinen, dass wir irgendwie stolz auf uns selbst sein können, auf das, was wir irgendwie geleistet hätten. Durch den Glauben an Jesus sind wir dieser Welt gestorben und jeder Selbstruhm ist ausgeschlossen. Und wenn wir uns rühmen, dann nur wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und genau darum geht es hier. In Galater 6, Vers 14 sagt Paulus, für mich ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Es ist für mich unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein. Es gibt für mich keinen anderen Grund. Das Kreuz allein ist mein Grund. Und das Kreuz allein ist es, worüber ich stolz sein kann, worauf ich stolz sein kann. Also was Paulus mit Rühmen meint, ist, dass wir uns dieser Dinge nur wegen Jesus und dem, was er getan hat, rühmen können. Nur wegen Jesus haben wir diese Gewissheit. Und als erstes sagt er hier, in Vers 3, dass wir uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit rühmen können. Das heißt, Paulus ist sich absolut sicher, dass er die Herrlichkeit Gottes erleben wird. Er wird sie erleben. Das ist seine Hoffnung und ist eine Hoffnung, die absolut sicher ist. Sie steht auf einem absolut unzerstörbaren Fundament. Und das ist der krasse Gegensatz zum Anfang des Briefes. Denn dort lesen wir, dass wir Gottes Herrlichkeit nicht erlangen als Menschen, weil wir Sünder sind. Wir erlangen sie nicht. Wir schaffen es nicht. Und jetzt sagt Paulus, dass es diese Herrlichkeit ist, worauf er sich voller Hoffnung freut. Auch wenn er natürlich weiß, diese Herrlichkeit ist nicht in meinem Leben realisiert. Jedenfalls nicht vollkommen. Aber er ist sich sicher, dass er sie eines Tages erleben wird. Und wir dürfen jetzt schon gewiss sein, dass wir diesen Frieden mit Gott ewig genießen werden. Wir werden für alle Ewigkeit in seiner Herrlichkeit sein, in seiner Gegenwart. Und warum war sich Paulus so sicher, dass das feststeht? Paulus war sich sicher, dass das feststeht, weil er im selben Moment wusste, dass etwas anderes feststeht. Nämlich seine Versöhnung mit Gott durch Jesus. Deshalb konnte er sich rühmen. Nicht, weil er irgendwie wusste, dass er ein dufter Typ ist, dass er irgendwie moralisch besser ist als andere, dass er in seinem moralischen Bemühen viel höher angesiedelt ist als seine Mitmenschen. Nein, nur weil er wusste, seine Versöhnung feststehen kann. Hinter dieser Hoffnung von Paulus steht kein großes Fragezeichen. Und hinter deiner Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes steht kein großes Fragezeichen, das irgendwie einen Schatten auf diese Hoffnung wirft. Hinter deiner Hoffnung steht das Ausrufezeichen, das Gott selbst gesetzt hat. Und dieses Ausrufezeichen ist Jesus. Jesus selbst ist dieses Ausrufezeichen, das Gott gesetzt hat. Unsere Hoffnung ist berechtigt, sie ist felsenfest. Sie ist aufgebaut auf einem Felsen, den niemand umstürzen kann. Und das wegen dem, was Jesus längst für uns getan hat. Weil er seine Herrlichkeit verlassen hat und sich erniedrigt hat bis in den Tod, haben wir eine felsenfeste Hoffnung. Jesus selbst ist dieser Felsen. Und dann geht Paulus weiter. Und jetzt wird es spannend, weil er jetzt sagt in Vers 3, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Wir wissen ja alle, dass Paulus irgendwie ein spezielles Verhältnis zu Leiden und so. Ja, Leid als Geschenk Gottes zu sehen. Und Paulus würde ganz bestimmt nicht viel vom Wohlstandsevangelium halten. Aber das ist schon krass, was er hier sagt. Wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Paulus weiß ganz genau, dass das Leben als Christ kein Spaziergang und kein Ponyhof ist. Bedrängnisse und Nöte werden zu unserem Leben als Christen dazugehören. Paulus sagt auch nicht, dass wir uns über die Nöte freuen sollen. Ja? Leiden bleibt Leid und Schwierigkeiten bleiben Schwierigkeiten, sind nicht gut an sich. Aber er sagt, dass wir uns in diesen Nöten, in diesen Schwierigkeiten, in diesen Bedrängnissen freuen können, rühmen können. Und Paulus begründet, warum er so denkt. Er sagt hier, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Ja, wir haben so eine Art Kette. Bedrängnisse führen zu Ausharren, Ausharren führt zu Bewährung und Bewährung stärkt die Hoffnung. Ich möchte jetzt hier nicht viel drauf eingehen, aber kurz das erklären. Ich bin nicht unbedingt jemand, der viel in die Muckibude geht. Eigentlich gar nicht. Aber das muss ich auch nicht. Um zu wissen, dass Muskeln, die nicht bewegt werden, die nicht trainiert werden, irgendwann kraftlos sind. Muskeln müssen trainiert werden, sie müssen immer wieder einem gewissen Druck ausgesetzt werden, damit sie nicht völlig erschlaffen. Und die Hoffnung, die wir haben, ist wie eine Art Muskel. Und sie muss manchmal trainiert werden. Um durch Anstrengung hindurch stärker zu werden. Damit wir ausgerichtet werden auf das Ziel. Damit wir nicht abgelenkt werden von anderen Dingen. Und Paulus sagt, dass wir uns in Nöten rühmen können, weil am Ende die Hoffnung, die wir haben, noch stärker sein wird. Die Hoffnung darauf, einmal bei Gott zu sein. Leiden, Bedrängnisse und Schwierigkeiten werden auf uns zukommen als Christen. Aber wir können mitten in diesen Schwierigkeiten jubeln, weil wir wissen, dass sie einem wunderbaren Zweck dienen, nämlich uns näher zu Gott zu bringen. Die Leiden dieser Zeit, sagt Paulus an einer anderen Stelle, werden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die wir einmal erleben werden. Ewigkeit. Und auf diese Hoffnung geht Paulus jetzt noch genauer ein. Und er sagt, dass es sich dabei um eine Hoffnung handelt, die nicht enttäuscht werden kann. In Vers 5 sagt er, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns lieb hat. Woher wissen wir als Christen, dass wir einen guten Grund haben zu hoffen? Woher wissen wir, dass unsere Hoffnung nicht enttäuscht wird? Und die Antwort, die Paulus gibt, ist Gottes Liebe. Gottes Liebe ist die Antwort, die er selbst durch den Heiligen Geist in unsere Herzen gegossen hat. Was bedeutet das? Ich will das mal versuchen zu erklären. Als wir geheiratet haben, Christina und ich, dann haben wir Ringe ausgetauscht. Und dieser Ring hier erinnert mich daran, dass ich in einem Bund mit dieser Frau stehe. Erinnert mich an ein Versprechen, das ich gegeben habe, nämlich sie immer zu lieben und für sie da zu sein, für sie zu sorgen, sie nicht allein zu lassen und dass ich ihr gehöre. Im übertragenen Sinne hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben, der in unseren Herzen wohnt und uns immer und immer wieder an den Bund erinnert, den Gott in seinem Sohn mit uns geschlossen hat. Er erinnert uns an die Liebe, die Gott zu uns hat. Er erinnert uns an das Evangelium, an diese gute Nachricht, die von der Liebe Gottes zu uns spricht. Und genau auf dieses Evangelium kommt Paulus jetzt auch wieder zu sprechen, in den Versen 6 bis 10. Dieses Evangelium ist nämlich die Grundlage für unsere Hoffnung. Und das Argument, das Paulus hier bringt, ist folgendes. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt, als wir seine Feinde waren. Jetzt sind wir aber nicht mehr seine Feinde. Wir sind Söhne und Töchter. Was glaubst du, was Gott jetzt mit dir machen wird? Wenn er sich mit dir versöhnt hat, als du sein Feind warst, als du ihn gehasst hast, und er hat dich so geliebt und sein Sohn für dich gegeben, was glaubst du, was Gott tun wird, jetzt, wo du sein Sohn oder seine Tochter bist? Glaubst du, er wird dich fallen lassen? Er wird dich nicht bis zum Ende durchtragen? Er wird dir was Böses wollen? Verstehen wir das Argument? Das ist wunderbar, oder? Wenn Gott uns so geliebt hat, als wir seine Feinde waren, was wird er dann für uns tun, wenn wir jetzt seine Söhne und Töchter sind? Die Hoffnung, die wir jeden Tag in unseren Schwierigkeiten und Problemen und Zweifeln haben, ist eine unsterbliche Hoffnung, weil Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Und diese Liebe ist in unserem Herzen, durch den Heiligen Geist. Merkst du, wie genial das Evangelium ist? Gott zeigt uns seine Liebe in seinem Sohn und er will, dass wir jeden Tag von dieser Liebe erfüllt sind. Er will, dass wir den Frieden, den er bewirkt hat, jeden Tag erleben und uns daran erfreuen. Er will, dass wir in den schwierigen Zeiten unseres Lebens dort Frieden finden, wo er Frieden gemacht hat. Denn im Leben und im Sterben ist das mein einziger Trost, dass ich dem gehöre, der mich erkauft hat durch sein Blut. Das ist mein einziger Trost im Leben. Dass ich dem gehöre, der mich erkauft hat. Und das sehe ich am Kreuz. Und dann kann Paulus nicht mehr, denn Vers 11, ich meine, ich sehe es hier nicht, weil es einfach ein Text ist, aber ich glaube, Paulus hat diesen Text wahrscheinlich an dieser Stelle ausgerufen vor Freude mit Vers 11. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir jetzt in Versöhnung gefahren haben. Ich glaube, an dieser Stelle hat Paulus Stimme sich verschlagen. Vor Freude. Er ist so überglücklich darüber, der Gott, von dem er einst so weit weg war, ist jetzt sein Vater. Ist jetzt sein Gott. Und das durch Jesus. Wie viel Zeit haben wir? Ihr müsst ein bisschen aushalten. Ich möchte nämlich auf eine Stelle, auf eine Sache eingehen, jetzt zum Schluss hin, die ich glaube, ich als Gefahr bei mir selber sehe und ich glaube, dass es auch anderen Christen so geht. Denn Tatsache ist, jetzt komme ich auf Noah zu sprechen, der so nette Freunde hat. Das Problem ist, wir entscheiden uns manchmal, das Geschenk nicht auszupacken. Wir sagen manchmal, oh, danke, wir stellen das alles in Bild, unsere ganze Wohnung ist voll mit Geschenken. Wir packen sie aber nicht aus. Und jetzt komme ich auf diese zwei Gruppen, von denen wir am Anfang gesprochen haben, zurück. Es gibt sogenannte starke Christen, die ihren Frieden in dem finden, was sie tun. Sie sind so stark und sie machen keine Fehler. Sie haben die perfekte Theologie. Sie haben das perfekte Denken. Und sie sind so stark. Und sie leben so, als sei Christus nicht gestorben, um ihnen Frieden zu bringen mit Gott. Und es gibt andere Christen, und interessanterweise machen die genau denselben Fehler. Das sind sogenannte schwache Christen. Auch sie. Sie haben Angst. Sie haben ständig Angst. Sie leben in Furcht vor Gott. Und zwar in einer schlechten Furcht. Sie haben Angst, dass Gott sie doch nicht irgendwie annimmt. Und sie versuchen irgendwie reiner zu werden vor Gott aus eigener Kraft. Sie ruhen nicht in dem, was Jesus für sie getan hat, sondern sie tun und tun und kommen niemals zur Ruhe und verzweifeln daran. Und fallen und fallen und fallen und kommen nicht raus aus dieser Welt. Weil sie nicht anfangen, Jesus zu glauben. Indem, dass er sagt, mein Werk reicht aus. Mein Blut reicht aus. Das, was ich für dich getan habe, ist vollkommen und es ist effektiv. Du bist wirklich erlöst. Beide Gruppen suchen und finden ihren Frieden woanders, aber nicht bei Jesus. Der Paulus betont das in diesem Text so krass. Er will, dass wir wirklich verstehen, das, was ihr seid, das, was ihr habt, seid ihr nur und habt ihr nur wegen Jesus. Dass wir mit Gott durch Jesus versöhnt wurden, also in der Vergangenheit. Und dass wir jetzt Frieden mit Gott haben, durch Jesus. Dass wir jetzt Zugang zu der Gnade haben, durch Jesus. Dass wir jetzt gerechtfertigt sind und versöhnt sind, durch Jesus. Ich weiß nicht, wie oft das Wort durch in diesem Text kommt. Dieser Paulus bezieht den Frieden mit Gott radikal auf Jesus. Und er lässt uns keine andere Möglichkeit. Entweder ihr habt Frieden mit Gott und dann durch Jesus, oder ihr habt keinen Frieden mit Gott. Entweder ihr seid außerhalb des Horizonts oder ihr seid drin. Es gibt kein anderes Auge im Sturm. Frag dich mal selbst, lebst du manchmal als Christ so, als sei Jesus nicht gestorben? Als sei Jesus nicht auferstanden? Versuchst du irgendwie aus eigener Kraft vor Gott trotzdem irgendwie als Christ besser zu werden? Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber wenn ich nur auf das vertraue, was Jesus gemacht hat, dann mache ich ja nichts mehr, dann kann ich mich ja hinsetzen und nichts tun. Dass Jesus mich liebt, dass Gott mich liebt, ist meine Triebfeder, mein ganzes Leben. Das bringt mich dazu, was zu tun kann. Denn aus reiner Dankbarkeit werde ich da aktiv werden. Gefühl im Leben. Ich werde aufs Kreuz sehen und sehen, wie er mich geliebt hat. Da brauche ich keine falschen Motivationsversuche mehr. Ich brauche nicht irgendetwas in mir heraufbeschwören. Irgendwelche Gefühle, die falsch sind. So, ich sehe aufs Kreuz. Und ich sehe, wie sehr Gott mich geliebt hat. Und das ist meine Motivation. Das ist meine Motivation. Und voller Dankbarkeit kann ich dann Gott dienen. Dein Leben lang als Christ hast du keine andere Grundlage für deine Hoffnung. Und das müssen wir begreifen. Wir als Christen, wir neigen so schnell dazu, selbstgerecht zu werden. Natürlich, wir sagen das natürlich nicht so. Und wir lächeln über die Pharisäer im Neuen Testament. Aber wie schnell werden wir selbstgerecht? Und wir müssen uns als Christen immer wieder lernen, es sind nicht die Dinge, die wir tun, die uns Frieden mit Gott gebracht haben. Es war Jesu Tat. Es sind auch nicht die Dinge, die wir jetzt tun als Christen, die uns Frieden mit Gott bringen, sondern das, was Jesus getan hat. Es sind nicht meine Taten, es sind nicht meine Gefühle, es sind nicht meine Tränen. Es ist Jesus allein, der mir Frieden bringt mit Gott. Jesus ist mein Friede, oder ich habe gar keinen Frieden mit Gott. Und Paulus ist das absolut wichtig. Der Friede, den wir mit Gott haben, ist exklusiv auf Jesus bezogen. Er ist nur in ihm zu finden. Jesus ist unser Friede. Und wenn du in Sünde fällst, wenn du schwach geworden bist, wenn du in tiefer Trauer bist, wenn du mit deinem Leben gerade im Moment überhaupt nicht klar bist, weil alles drunter und drüber geht, und wenn es dir scheint, dass Gott sich sogar gegen dich gewandt hat, Gott will, dass du seiner Liebe gewiss bist. Nichts und niemand wird dich von ihm reißen. Gott will, dass in deinem Herzen eine feste Hoffnung aufwächst, weil du weißt, dass du mit ihm versöhnt bist. Er hat sich mit dir versöhnt, als du noch sein Feind warst. Glaubst du, er wird dich jetzt verlieren, dich gegen dich wenden, dich verlassen, wo du sein Kind bist? Und du darfst zu jeder Zeit, in jeder Lebenssituation sicher sein, dass diese Versöhnung feststeht. Er wird sich niemals gegen dich wenden. Du machst. Und er will, dass der Frieden, den er bewirkt hat, tief in dein Herz fällt und dein Leben bestimmt. Du darfst befreit und voller Freude dein Christsein leben. Wisst ihr, und ich glaube, das ist auch das Problem, warum unser Christsein so verkrampft ist. Weil wir es eben nicht schaffen, immer wieder zurück zum Evangelium zu gehen. Und dort unseren Frieden zu finden. Dort unsere Freude zu finden. Und dort unsere Motivation zu finden. Aber du darfst befreit und voller Freude leben, weil das feststeht. Jesus ist dein Friede. Und wie sieht so ein Leben aus, das aus diesem Frieden lebt, geführt wird? So ein Leben beginnt dort, wo wir aufhören, irgendwie und irgendwo anders Frieden mit Gott zu suchen als in Jesus. Es beginnt dort, wo wir Leiden und Bedrängnisse in den Leiden und Bedrängnissen festhalten, an der Hoffnung, dass er uns niemals fallen lässt. Und es beginnt dort, wo unsere Herzen jetzt schon von einer großen Freude erfüllt sind. Darüber, dass wir jetzt schon versöhnt sind mit einem rechten Gott, der uns hätte für alle verdammt sein können. Wir haben Frieden mit Gott. Wahnsinn, oder? Wie wunderbar ist diese Botschaft des Evangeliums. Und ich hoffe, dass eure Herzen, genau wie meins, mit einer großen Freude erfüllt sind. Darüber. Du hast Frieden mit Gott. Du bist innerhalb dieses Hammes. Schließe ab mit meinem dritten Punkt. Frieden mit Gott ist, was wir ewig genießen werden. Frieden mit Gott wurde in der Vergangenheit bewirkt. Frieden mit Gott darf in uns jeden Tag erlebt werden, weil Gott uns seinen Geist gegeben hat. Und Frieden mit Gott ist das, was wir ewig genießen werden, als seine Kinder und ausgelassen. Und dazu, darüber können wir uns 100% sicher sein. Wenn wir jetzt mit Jesu Blut gerechtfertigt sind, dann werden wir auch vor dem Zorn gerettet werden. Ich möchte an dieser Stelle nicht viel darüber reden, weil in der letzten Predigt von Matthias wahrscheinlich sehr viel noch darüber genommen werden. Das heißt, dass Gott uns bis zum Ende durchträgt. Und wie befreit das für uns sein kann. Aber ich hoffe, dass ihr verstanden habt und dass in euren Herzen eine Gewissheit aufwächst in den nächsten Tagen, über Jahre hinweg, dass ihr versöhnt seid, dass wir versöhnt sind mit unserem Gott, mit unserem Herrn Jesus Christus. Amen.